Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 23. August 2024 mit
der Ukraine.
Okay, ich auch. Was? Sudan.
Subventionen.
Thüringen.
Ost-West-Vergleichen.
Schamtschaft zu Mpox.
Einer neuen Theorie.
Einer guten Nachricht.
Dem Börsenticker.
Einem vergessenen Limerick der Woche.
Katrin Rönicke.
Und Holger Klein. Du hast was zur Ukraine.
Ja, wir hatten ja letztes Mal die Frage oder ich mich gefragt, was macht die Ukraine da eigentlich in der Region Kursk, dass sie da einmarschiert sind. Und am Anfang der Woche hat Zelensky gesagt, die wollen da eine Pufferzone schaffen. Also Sonntagnacht hat er eine Ansprache gehalten, ich zitiere, es ist jetzt unsere Hauptaufgabe in Verteidigungsoperationen insgesamt, so viel russisches Kriegspotenzial wie möglich zu zerstören und maximale Gegenoffensiven durchzuführen. Dazu gehört die Schaffung einer Pufferzone auf dem Territorium des Aggressors, unserer Operation in der Region Kursk.
Ist eine plausible Erklärung?
Ja, aber kann man es glauben?
Ja.
Stirbt im Krieg nicht die Wahrheit immer zuerst? Ich habe echt dazu, ja, klar, nee, das ergibt Sinn. Und dann dachte ich, Moment mal, ja. Was ist euer geheimer Geheimplan? Also bei den Russen ist ja völlig klar, immer erzählen. Das Gegenteil von dem, was sie erzählen. Aber ja. Ja.
Ich finde dieses, das werden sie uns nicht erzählen, ist so eine Erkenntnis, die ich die Woche hatte. Ja. War so auch ein bisschen drüber philosophiert worden im BBC Ukraine-Cast, dass sie offenbar wirklich niemanden im Westen gesagt haben, was sie vorhaben.
Zu Recht. Also würde ich genauso nicht machen. Also,
ja, und eben genau, weil, also es gibt so zwei Theorien, ne? Die eine Theorie ist eben, du kannst dem Westen nicht vertrauen, ne? Es gibt immer einen offenen Kanal mit Moskau, wie es genannt wird. Also den gibt es offensichtlich tatsächlich, sagen Experten zumindest, zwischen den USA und Moskau gibt es weiterhin einen offenen Kanal. Also da wird kommuniziert. Ist ja vielleicht auch irgendwo gut, so. Aber
ja,
trotzdem weißt
so
du natürlich
telefonmäßig,
nicht.
Ne? So,
ja. Ja, du weißt natürlich nicht, ne? Wie schätzen die das denn ein und so weiter. Und die andere Befürchtung war, da habe ich mich dann als Deutsche sehr angesprochen gefühlt, dass, wenn sie das ankündigen auf irgendeine Art und Weise, der Westen dafür sorgen wird, sie davon abzuhalten, weil Eskalation, das könnt ihr nicht machen, nicht mit unserer Unterstützung. So. Also fragt man gar nicht erst.
Würde mich immer interessieren, wie viel wir überhaupt noch wissen, also unsere Dienste, unsere Regierung überhaupt noch weiß oder ob die da eigentlich weitestgehend außen vor gehalten werden. Weil irgendwie ist es jetzt nicht so, ich weiß, ich habe irgendwie nicht.
Ich würde mir nicht vertrauen.
Ja, genau.
Das ist ein bisschen traurig, aber ist
ja. Es ist halt schwierig, ich finde das schwierig, das so zu formulieren, weil natürlich kann man der Bundesregierung prinzipiell vertrauen.
Ja, aber
diesen SPD-Leuten mit ihrem Russland-Komplex, also dass da nicht irgendwas durchgestochen wird oder so, weil ausgerechnet der Falsche in irgendeinem Ausschuss sitzt und irgendwas mitkriegt und sowas. Ja.
Na, das finde ich jetzt zum Beispiel in Bezug auf uns gar nicht mal so das die größte Gefahr, sondern wirklich dieses, nein, das könnt ihr auf keinen Fall machen, wir erlauben euch das nicht mit unseren Waffen. Und dann
erlauben
können sie es ja nicht machen.
Irgendwann.
Ja, irgendwann, aber besser ist, man fragt nicht.
Ja, das stimmt. Ja.
Ich glaube, es ist so wie Teenager und Papa. Lieber nicht fragen und hinterher entschuldigen. So, wenn's. Ja.
Außerdem ist die Ukraine dem Internationalen Strafgerichtshof beigetreten. Mhm. 281 Stimmen im Parlament waren dafür, 22 Enthaltungen, eine Gegenstimme. Ich meine, was ist das denn? Sitzt die Wagenknechte im Parlament? Ist ja genau andersrum. Dieser internationale Strafgerichtshof geht zurück auf das sogenannte römische Statut, ein Statut, das in Rom unterzeichnet wurde. Das hat die Ukraine vor knapp 25 Jahren schon unterschrieben gehabt, bislang aber nicht ratifiziert gehabt. Was sie festgelegt haben, ist aber, dass sie die Zuständigkeit des Strafgerichtshofs für Kriegsverbrechen 7 Jahre lang nicht anerkennen werden, wenn es um ukrainische Bürger geht. Finde ich ganz interessant, dass sie sagen, nee, machen wir jetzt nicht, wir sind gerade im Krieg. Und also wäre ich jetzt nicht wohlwollend, also übelwollend, wie ist denn das Gegenteil von wohlwollend? Gehässig. Wäre ich jetzt gehässig? Also würde ich also schlechtestenfalls ausgelegt, könnte man sagen, aha, ihr wollt also Kriegsverbrechen begehen und dafür nicht bestraft werden können. Andererseits, also ich bin wohlwollend der Ukraine gegenüber, darum würde ich eher sagen, ja, kann ich verstehen, weil in dem Moment, wo du dieses Damoklesschwert einfach erstmal dahin hängst, kann es dir passieren, dass die Armee weniger effizient arbeitet, als sie bislang arbeitet.
Ja, sind die Soldaten so gehemmt oder so, ja.
Sowas, das ist das eine. Und das andere ist, der Internationale Strafgerichtshof, man denkt ja immer so, das wäre so das Weltpolizeigericht und na, die kommen dann und dann wird Olaf Scholz hier wegverhaftet. Das passiert halt nicht. Der Internationale Strafgerichtshof, der wird wirklich nur aktiv, wenn in den Staaten selber nicht erkennbar ist, dass sie willens oder in der Lage sind, die Verfahren selbst zu führen. Ich glaube, dass die Ukraine dazu auch in der Lage ist. Darum finde ich das zwar seltsam mit den 7 Jahren, aber nicht wirklich schlimm. Also, weil ich habe nicht den Eindruck, dass die Ukraine keinen Bock hätte, Kriegsverbrecher zu verfolgen, wenn es denn dann soweit ist, dass diese Leute verfolgt werden müssen.
Ja. Ja, ich habe auch noch ein bisschen was zur Ukraine. Es gab ja dann irgendwie vor einer Woche plötzlich die Nachricht, dass die Ukraine von uns, also Deutschland, kein neues Geld bekäme, weil das nicht im Haushalt 2025 drin sei. Also kein neues Geld meldeten die einen Medien, die nächsten dann so, ja, halbiert die anderen Medien. Dann hieß es doch, es gibt schon irgendwie Geld für die Ukraine. Und das war dann die Bundesregierung, die die Medienmeldungen dementiert hat. Aber dafür greifen wir auf einen kleinen Trick zurück, nämlich das Geld steht nicht im Haushalt, aber es ist da. So.
Wo ist es? Ist das so ein bisschen wie meine Schmuckasse, wo ich auch immer einen 50er drin habe, den ich nirgendwo sonst verbucht habe?
So ähnlich. Es gab ja, du erinnerst dich, dieses G7-Treffen, wo die G7-Staaten beschlossen haben, das Geld, das sie quasi von Russland, also von russischen Menschen mit viel Geld eingefroren haben, dass sie das benutzen werden.
Russische Auslandsvermögen.
Und da geht es eben um ziemlich viel Geld und damit rechnet die Bundesregierung mit diesem Geld. Deswegen brauchen sie selbst keins auszugeben.
Oh, wie die rechnen mit diesem Geld? Die plündern dann die Konten von irgendwelchen Oligarchen oder wie?
Nee, die plündern nicht die Konten. Der Beschluss war ja, dass, ich glaube, die Zinserträge von diesem Geld sollen dafür genommen werden. Und das ist wohl so ein bisschen der Trick, den sich die Bundesregierung in Bezug darauf ausgedacht hat. Und das hat jetzt der Bundeskanzler auch nochmal klargestellt, also dass die Bundesregierung weiterhin die Ukraine unterstützen wird. Der war nämlich in Moldau zu Besuch. Das ist ja auch so ein Land, was von Russland im Visier ist oder bei Russland im Visier ist. Die versuchen da ja massiv auch für Unruhe zu sorgen. Die Gesellschaft ist gespalten. Die einen sind pro-europäisch, die anderen pro-russisch. Naja, und da hat Olaf Scholz eben gesagt, ich zitiere jetzt, wir werden die Ukraine so lange unterstützen, wie das notwendig ist und wir werden der größte nationale Unterstützer der Ukraine in Europa sein. Nur die USA leistet mehr als große Weltmacht.
Und wie lange es notwendig ist, bestimme ich.
Siehst du, du bist auch genauso verdorben wie ich, weil wenn ich den Kanzler sowas sagen will, bin ich auch sofort misstrauisch. So dieser Satz, ne, wir werden der größte nationale Unterstützer der Ukraine in Europa sein, klingt halt in meinen Ohren so, als würde man ganz genau schauen, was die anderen machen und dann macht man genau das mindeste bisschen mehr, um weiterhin sagen zu können, aber wir geben am meisten so.
Eine Mark drauflegen so.
Ja, genau so ungefähr. Naja, und dann fand ich noch beachtlich zu lesen diese Woche, dass Narendra Modi, also der indische Premierminister, der wird heute in Kiew erwartet. Der besucht die Ukraine anlässlich des Unabhängigkeitstages der Ukraine. Der ist morgen am 24. August. Und der Unabhängigkeitstag oder die Unabhängigkeit war ja 1991. Und tatsächlich ist das der erste Besuch eines indischen Regierungschefs überhaupt, seit die Ukraine unabhängig ist. Also es war bisher noch keiner in der Ukraine und das jetzt, wo die Ukraine einen Krieg führen muss, also sich verteidigen muss gegen einen Gegner, nämlich Russland, der wiederum eigentlich als mit Indien relativ eng verbandelt gilt. Also allein schon wegen des Handels. Indien ist aktuell der größte Ölkunde, den Russland noch hat. Ja. Und auch sonst gelten so die Beziehungen zwischen Indien und Russland als ja freundschaftlich. Die arbeiten militärisch zusammen, die arbeiten wirtschaftlich zusammen, technologisch, bla bla bla. Und gehören halt auch beide diesen, ich hatte vor ein paar Wochen mal über die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit gesprochen. Das ist so ein Bündnis von verschiedenen Staaten, die letztendlich finde ich eine anti-westliche Agenda vorantreiben. Mhm. Und den BRICS gehören sie auch beiden an. Also stehen ansonsten, also Russland und Indien, eigentlich eher ein bisschen gegen den Westen. Und insofern hieß es in der Taz heute dazu auch, dass diese Reise einen subtilen Wandel, wie das formuliert wurde, signalisieren könnte. Ich halte das zum jetzigen Zeitpunkt für Geraune, weil ich weiß nicht, was für einen Wandel es dann wirklich gibt. Klar, Indien ist einfach, wie gesagt, der größte Abnehmer von russischem Öl und damit einer der wichtigsten Finanzierer dieses Krieges für Wladimir Putin. Ja, also wenn es dieses Geld nicht gäbe, dann würde wahrscheinlich relativ schnell die russische Wirtschaft auch zusammenbrechen. Also Indien finanziert...
Das ist ein großes Wort.
Ja, okay, das vielleicht nicht zusammenbrechen, aber Indien finanziert diesen Krieg mit. Ich glaube, das kann man so sagen.
Ja, aber Indien hat halt keine andere Wahl, ne? Also, weil... Obwohl, ich weiß gar nicht, kriegen die billigeres Öl aus Russland? Ja, wahrscheinlich.
Ja.
Wahrscheinlich kriegen sie es vom Russen billiger als vom Weltmarkt, ja.
Ja, das ist, glaube ich, schon, ja. Und gleichzeitig hat Indien aber auch schon seit Beginn des Krieges, also schon nicht erst jetzt, 100 Tonnen humanitäre Hilfsgüter in die Ukraine geliefert. Ist also, ne? Also ich finde das so ein bisschen, ich unterstütze den Krieg, aber ich helfe den Leuten, die davon betroffen sind, ein bisschen bigott. Letztendlich in der Tat stand dann dazu auch, dass es Modi vor allem darum geht, und ich zitiere das einfach, seinen UnterstützerInnen zu Hause sowie seinen internationalen Partnern zu zeigen, dass Indien eine weltweit geschätzte Macht ist, die eine strategisch unabhängige Außenpolitik betreibt. So kann man es natürlich auch formulieren.
Sehr, sehr viele Worte für Opportunismus.
Ja, genau. Genau. Und dann, ja, vielleicht noch mal kurz nach Kursk geschaut. Sieht eigentlich ganz gut aus jetzt in Kursk. Wenn man nur auf Kursk schaut, kann man sich für die Ukraine freuen weiterhin. Also die haben dort wohl 660 Quadratkilometer tatsächlich unter Kontrolle. Weitere 600 sind eine Grauzone, sind also noch so umkämpft. Und soweit ich das sehen konnte, konnten die Russen bisher keine Gebiete zurückerobern. Versuchen es. Und es gibt Berichte, dass sie dafür vor allem frische Rekruten hinschicken. Also Leute, die im August oder im Juli gerade rekrutiert wurden, junge Leute vor allem, und die jetzt dann direkt da an die Front in Kursk geschickt werden. Und deswegen schlagen jetzt in Russland die Mütter Alarm. Dieser Jungs, dieser Kinder, sagen sie, und flehen Wladimir Putin an, dass er doch bitte, dass er die gestrigen Schüler, wie es heißt, nicht als Kanonenfutter aufs Schlachtfeld schicken soll. Gleichzeitig halten sie weiterhin Putin für den Tollsten. Also ich finde das auch einen wahnsinnigen Spagat, den diese Mütter da machen. Aber ja, also da gibt es ein bisschen Unruhe langsam, aber nicht so richtig. Also ich möchte eigentlich gerne daran glauben, ich glaube Nico Lange war das in der FAZ, der gesagt hat, dass es eigentlich total brenzlig wird für Putin durch diese ganze Kursk-Geschichte. Aber ich glaube, es sieht eher ein bisschen danach aus, als sei Kursk ihm so ein bisschen egal. Weil er nämlich einen ganz anderen Fokus gerade in diesem Ukraine-Krieg hat, und der ist weiterhin im Donbass. Da geht es um eine strategisch sehr wichtige Stadt, Pokrovsk heißt die. Da sind die Russen nur noch, gestern Abend war die Information 10 Kilometer weit entfernt von. Und wenn sie die einnehmen können, ist das halt für die ein wahnsinnig großer strategischer Gewinn. So. Und
inwiefern strategischer Gewinn?
Ja, damit würden sie einige Versorgungslinien der Ukraine wiederum stören, okay. Und könnten sich damit ganz schön im Donbass weiterhin festsetzen sozusagen. Und das ist eine große Sorge, und die Ukraine hat dieser Offensive dort gerade nichts entgegenzusetzen. Also die Russen haben da die Oberhand. Es fehlt der Ukraine an Munition, es fehlt der Ukraine an Personal. Also es sieht nicht gut aus, und es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass, weiß ich nicht, in ein paar Tagen, in ein paar Wochen, das kann man immer schwer sagen, dann diese Stadt Pokrovsk eben genauso umkämpft wird wie zuletzt Avdijewka oder letztes Jahr Bachmut. Genau, also da sieht es eigentlich überhaupt nicht gut aus, und Russland scheint sich darauf zu konzentrieren und scheint Kursk aktuell nicht so viel Priorität einzuräumen. Und da stellt sich für mich dann die Frage, inwieweit diese ganze Kursgeschichte eigentlich irgendeinen großen Erfolg bringt.
Ja.
Ja.
Also ja, ist, ich
Es ist
nach wie vor,
Motivation, ne? Sagen alle, es ist
ja,
Motivation für die ukrainischen
ich finde es
Soldaten und
nach wie vor
so.
undurchsichtig.
Aber na, mal gucken.
Aber das ist halt jeder Krieg.
Ja, das stimmt.
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat mal wieder Allensbach eine Umfrage machen lassen zu einem Ost-West-Vergleich. Und die kommt zu einem ganz interessanten Ding. Also das heißt ja, das sind ja zwei ganz völlig unterschiedliche Länder, der Osten und der Westen. Das ist ja alles ganz. Stimmt nicht.
Zwei unterschiedliche Länder der Osten und
Ja,
der
nein,
Westen.
okay, ich will ein bisschen überschreiben. Sie schreiben, von einer fundamental anderen Wahrnehmung der Lage kann keine Rede sein. Das Einzige, was die Ossis von den Wessis unterscheidet, ist, dass die Ossis ein bisschen besorgter sind als die Wessis. Aber auch wirklich nur so 3% besorgter oder irgendwie sowas. Also es ist kaum was. Aber mit der Demokratie hat es der Ostdeutsche nicht so. Ja. Ein gutes Viertel der Wessis sagt, wir leben nur scheinbar in einer Demokratie. Tatsächlich haben die Bürger nichts zu sagen. Aber mehr als die Hälfte der Ossis sagt das.
Krass.
Ja? Sozialismus ist eine gute Idee, die nur schlecht umgesetzt wurde, sagen 18% Wessis, 43% Ossis.
Aber über diese Aussage könnten wir mal diskutieren,
Könnten
eigentlich.
wir tatsächlich mal machen, ja, weil das finde ich auch, also das ist ja bei solchen Fragen auch immer das Problem.
Ja. Was meinst du denn mit
Genau,
Sozialismus?
was meinst du damit? Also inwiefern, genau, wie schlecht umgesetzt, wo schon, ne? So, ja. Ja, natürlich ist auch bei uns, ne? Also ich meine, wenn du den Sozialismus in der jetzigen Bundesrepublik, ist ja auch schlecht umgesetzt. Ja?
Ja.
Der hat halt nur einen anderen Namen, der nennt sich Sozialdemokratie, aber es sind letztendlich ja auch sozialistische Werkzeuge, die da.
Ja, vor allem guck doch mal in alle anderen europäischen Länder, da sind die linken Parteien die sozialistischen Parteien.
Ja,
Und
ja.
bei uns heißen sie halt Sozialdemokraten, weil du dich hier nicht Sozialist nennen kannst,
Stimmt.
weil wir halt diese Geschichte haben.
Alte
Aber
DDR,
ja,
ja.
also es ist so ein bisschen, deswegen meine ich, ne, bevor jetzt wieder alle anfangen, oh Gott, die Katrin Rönicke wünscht sich den Sozialismus.
Nein.
Naja, ja.
Lass wenigstens mal drüber diskutieren. Ja, genau, weil den Kapitalismus, also in seiner unangenehmeren Ausprägung, haben wir ja fast hier auch. Ne? Naja, das war jetzt auch wieder ein bisschen übertrieben. Ich sollte mich nicht dazu äußern, wenn ich eigentlich was anderes im Kopf habe.
Ja.
Was hatte ich im Kopf? Im Kopf hatte ich, wir brauchen einen starken Politiker an der Spitze, keine endlosen Debatten und Kompromisse. Sagen im Westen 49%, im Osten 60%. Krass finde ich, also das finde ich krass. Also im Grunde, die Hälfte der Leute ist der Meinung, starker Führer muss her, ein starker Führer muss her. Ja. Mit der Demokratie können wir die Probleme lösen, die wir in der Bundesrepublik haben. Sagt mehr als die Hälfte der Wessis, aber gerade mal ein Viertel der Ossis. Und das ändert sich übrigens auch nur graduell. Sie haben nur zugeschrieben, dass die seit 1991 diese Frage stellen. Und die Anteile würden schwanken, die aktuellen Werte seien aber vergleichbar, aber nicht außergewöhnlich niedrig. Also scheint nicht besonders schlimm zu sein. Glauben Sie, die Demokratie, die wir in der Bundesregierung haben, ist die beste Staatsform oder gibt es eine andere Staatsform, die besser ist? Schöner Vergleich. Vor 33 Jahren haben 80% der Wessis Ja gesagt. Heute 74%. Vor 33 Jahren haben 31% der Ossis gesagt, Demokratie beste Staatsform, es gibt eine andere, die besser ist. 31% der Ossis, heute sagen es 38%. Da wandert auch ein bisschen was weg. Es gibt so ein paar schöne Grafiken, die auch so durch die Socials rotieren. Ich weiß immer nicht.
Hatte ich gesehen bei Ilko Sascha
Ja,
Kalajdzic
genau.
und
Ich weiß immer nicht,
Kollegen.
inwieweit man sowas. Also ich würde die halt auch eigentlich gerne rauskopieren und einfach irgendwie bei Mastodon mal raustun. Aber ich weiß nicht, inwieweit das moralisch anstößig ist oder nicht. In der Politik werden die kleinen Leute vernachlässigt, sagt die Hälfte der Wessis, zwei Drittel der Ossis.
Ja, aber guck mal, ich finde, einerseits ja, es gibt Unterschiede. Und andererseits, und das sagen auch viele, ist diese Stimmung, die im Osten sehr, sehr stark ist und wo ja auch Populisten gut dran anknüpfen und das weiter bespielen und anheizen, ne? Also im Osten. Und ja auch an dieses Ost-Selbstbewusstsein sozusagen da anknüpfen. Es funktioniert im Westen eben zunehmend auch. Und das finde ich eigentlich bemerkenswert. Und es ist ja auch eine Strategie, die sich jetzt nicht auf den Osten beschränkt, sondern guckst du in die USA, hast du ja da das gleiche Phänomen.
Ja, interessanterweise, das hatten wir ja auch schon mal, die Selbstwahrnehmung und die Fremdwahrnehmungen sind stark unterschiedlich. Es gibt eine Frage zum Bürger zweiter Klasse.
Ja.
Fühlen Sie sich, wir gucken jetzt nach Ostdeutschland. Fühlen Sie sich als Bürger zweiter Klasse? Sagt ein knappes Drittel der Ossis ja. Fühlen sich Ostdeutsche als Bürger zweiter Klasse? Sagt weit mehr als die Hälfte der Ossis ja.
Ja, genau. Okay, ja, krass.
Ne? Ich bin nicht Bürger zweiter Klasse, aber
Wir Ossis.
meine armen Landsleute. So, das ist das Einfallstor für die Populisten.
Ja.
Ne? Ja. Fühlen sich als Bürger zweiter Klasse? Nein, sagen die Hälfte der Ossis. Und fühlen die anderen sich als Bürger zweiter Klasse? Nein, sagen 20% der Ossis. Das ist schon ganz interessant. Also was rauskommt, also natürlich fühlen sich alle bevormundet, ne? Schreibt die Politik uns immer mehr vor, wie wir unser Leben zu führen haben. Mehr als die Hälfte sagt ja, ein Drittel sagt, noch nicht mal ein knappes Drittel sagt nein. Und wenn du dann dazu siehst, ne, also wir werden von der Politik bevormundet, wir brauchen einen starken Politiker an der Spitze, sagen sie halt im Westen zur Hälfte ja, im Osten zu fast zwei Drittel ja. Also
Es ist
das ist halt auch,
widersprüchlich auch.
das ist total widersprüchlich, was da rauskommt dann. Was vielleicht
Sind
auch
aber
Hinweis
vielleicht
darauf
genau die
ist.
anderen Leute, die das jeweils sagen.
Habe ich auch gedacht. Es ist da noch nicht mal eine Schnittmenge dabei. Aber ja,
Doch,
naja.
es gibt vielleicht eine kleine Schnittmenge oder so 5%, die extremste kognitive Dissonanz haben. Der Rest ist so.
Was wir jedenfalls haben, und das ist auch, finde ich, der zentrale Satz aus diesem Artikel in der FAZ, diese Ergebnisse lassen sich nicht anders deuten, denn als Zeichen für eine schwächere Demokratieverankerung im Osten.
Ja,
Also
gut.
sämtliche Zahlen zusammengenommen. Ich habe schon viel zu viel Prozente gesagt, hier hört eh keiner mehr zu gerade.
Oh, ich schon. Aber ich mag es ja mit Zahlen immer. Es gibt bestimmt in unserer Hörerschaft, könnte ich mir vorstellen, auch viele, die so Zahlen-Nerds sind.
Kann natürlich sein. Dann referiere ich beim nächsten Mal, wenn ich sowas referiere, alle Zahlen und zwar mit sowas wie 22% zu 63%. Im Vergleich zu Westdeutschland sind es 32 zu 53%.
Dann steigen wirklich alle aus.
Bitte
Steigst
schön,
sogar
bitte
ich aus.
112.
Ja, aber es ist sehr gut, dass wir nach Ostdeutschland schauen. Ich wollte nämlich auch ein bisschen über Thüringen sprechen, weil wir ja, also ich habe mich ja sehr viel eingegraben in diese ganze Thematik. Am 1. September ist die Wahl dort und
Du hast dich eingegraben, weil du einen Podcast zum Thema produzierst.
ja, genau, produziert
Haben wir
haben.
für den
Also
eigentlich hier schon mal Werbung gemacht?
ich glaube, aber da war ja, glaube ich, noch gar nicht erschienen. So, und jetzt sind alle Folgen da. Also wir haben 6 Folgen gemacht, thematisch immer. Ein Thema pro Folge oder ein, na, manchmal sind es auch eher 3 Themen, weil wir mussten uns ein bisschen kurz fassen. Und haben also verschiedene Bereiche der Gesellschaft angeguckt. Was wäre, wenn so eine autoritär-populistische Regierung Thüringen nach dieser Wahl regieren würde? Und weil ich total oft jetzt gefragt wurde, warum sagst du autoritär-populistisch? Warum sagst du nicht AfD oder warum sagst du nicht rechtsextrem oder warum sagst du nicht das? Ich finde, die beste Antwort darauf hat auch Ilko Sascha Kowalczuk, ich glaube, gestern oder vorgestern im ZDF gegeben, wo er nämlich nochmal ganz schön gezeigt hat, welche Gemeinsamkeiten die AfD und das BSW, also das Bündnis Sahra Wagenknecht, haben in ihrem Auftreten, nämlich dieses Autoritäre, dass sie ganz stark nach vorne bringen und auch ansprechen. Also was du gerade referiert hast aus dieser Umfrage, das ist ja was, was natürlich genau diese beiden Parteien auch versuchen aufzugreifen und
Wir brauchen
anzusprechen.
einen starken Führer, ja.
Ja. Und auch das Populistische ist sehr, sehr, sehr stark. So, hier wird ja gar nicht mehr das gemacht, was die Bürger wollen und die Politik hört gar nicht auf uns. Und diese Parteien machen ja beide dieses Spielchen von Wir müssen mehr auf die Menschen hören und wirklich in der Politik das vertreten, was das Volk will. Also, ja, also sie repräsentieren eigentlich den wahren Volkswillen. Und das ist genau dieses Zusammenspiel aus autoritär-populistisch. Und wir benutzen das auch deswegen, weil es eigentlich eine ganz schöne Analysekategorie ist, die man in anderen Ländern eben beobachten kann. In Polen, in Ungarn, in der Türkei, auch in Israel, in Ja, Trump versucht es natürlich auch. Also dieses ja, Zusammenspiel von, wir benutzen populistische Mittel, also wir kommen an die Macht, indem wir den Leuten einreden, dass nur wir ihren Willen auch dann umsetzen werden, also mit populistischen Mitteln an die Macht zu kommen, um dann aber letztendlich doch sowas wie, und das ist natürlich bei der AfD total stark, Pressefreiheit, alle möglichen Grundrechte, anzugreifen und für manche Menschen eben nicht mehr zu garantieren. Also letztendlich eine autoritäre Herrschaft zu etablieren, auch die Demokratie zu untergraben, sei das über den Rechtsstaat, sei das über die Medien, sei das über Opposition. Und das sind genau die Felder, die wir im Podcast so durchgespielt haben. Also was könnte die AfD denn tatsächlich machen? Könnte die Arbeit der Opposition einschränken? Könnte die Arbeit der Medien einschränken? Bernd Höcke hat ja angekündigt, er würde den Medienstaatsvertrag kündigen für Thüringen, wenn er jetzt Ministerpräsident werden würde. Und sehr interessant fand ich da die Reaktion des MDR, der ja direkt betroffen wäre. Also es heißt nicht, dass es den MDR da nicht mehr gibt, ne? Also der MDR gehört zur ARD. So. Aber es bedeutet, dass es aus einem Bundesland für alle öffentlich-rechtlichen Rundfunke, ist das ein echtes Plural, ich weiß es nicht, weniger Geld. Also es gibt das Geld dann einfach aus diesem Bundesland nicht mehr. Ne? Und das betrifft dann alle, auch den MDR, aber es betrifft eben alle. Und der MDR war so, ach, wir sind eigentlich ganz entspannt.
Wir senden einfach aus Sachsen-Anhalt weiter.
Ja, die können weitersenden, aber so zu tun als, also ich glaube, sie haben so ein bisschen so getan, als könnte er das gar nicht. Das ist falsch, der kann das. Und das ist leider so, dass gerade die Thüringer Gesetze es wirklich dem Ministerpräsidenten möglich machen, einfach einseitig diesen Vertrag zu kündigen. Den Vertrag geschlossen hat das Parlament, da musste das Parlament zustimmen und gefragt werden, aber bei der Kündigung ist es eben leider nicht so vorgesehen. Und so gibt es so ein paar.
Ja, aber da wird doch auch, also ich meine, angenommen, der würde hingehen, das kündigen, dann würde doch sofort die ARD vors Bundesverfassungsgericht ziehen oder irgendwie sowas und die würden den dann wieder zurück einnorden, oder?
Das ist halt.
Wobei dann immer noch die Frage ist, ob solche Leute sich überhaupt an Entscheidungen hoher Gerichte halten.
Ja, einerseits, genau. Also das ist die Frage. Das ist auch so das gesamte Thema unserer letzten Folge. Wenn denn das Kind in den Brunnen fällt, was haben denn dann eigentlich der Bund und die anderen, die Opposition und was haben wir eigentlich alles für Möglichkeiten? Weil natürlich, es gibt das Grundgesetz. So. Und auch wenn in Thüringen eine autoritär-populistische Regierung und meinetwegen unter Bernd Höcke irgendwie regieren sollte, muss sich diese ganze Regierung, muss sich das ganze Land, müssen sich alle dort an das Grundgesetz halten. Das kann man aus Thüringen zum Glück nicht einfach so ändern. Die Frage ist, was passiert, wenn sich Thüringen nicht dran hält? Und da gibt es keine Erfahrung in der deutschen Geschichte. Das ist dann alles ein großes Experimentierfeld, was dann passiert. Also es gibt dann das allerhärteste Instrument, das wir haben, ist der sogenannte Bundeszwang. Also wenn das dann vom Verfassungsgericht gelandet ist irgendwann und das dann irgendwann auch entschieden hat und Thüringen Auflagen bekommen hat und diese Auflagen nicht umsetzt und dann nochmal irgendwas versucht wird zur Güte. Und du kannst dir vorstellen, wir sprechen hier von Jahren, die sowas alles dauert. Also in dieser Zeit kann man verdammt viel kaputt machen, gerade auch was Zivilgesellschaft angeht, was Gerichte, Polizeiarbeit und so angeht. Da können sie direkt und sofort Einfluss nehmen. Sie können bestimmen, okay, wir ändern die Lehrpläne ein bisschen. So, ne? Wir sprechen im Sexualkundeunterricht nicht mehr über Queerness oder sowas. Und wir gucken im Geschichtsunterricht nicht mehr ganz so viel auf das Dritte Reich. Das können die alles machen. Und das können die alles direkt ändern, wenn sie an die Macht kommen. Und das rückgängig zu machen und dafür zu sorgen, dass auch in Thüringen wieder das Grundgesetz gilt und so weiter, das dauert im Zweifel Jahre. Und ob man dann wirklich, also das äußerste Mittel, Ultima Ratio wäre dann mit der Bundespolizei in Thüringen einzureiten und das Land zu zwingen, sich an Recht und Gesetz zu halten.
Ja, dann auch noch die Frage, ob die Bundespolizisten und Polizistinnen da mitmachen, weil das ist ja jetzt auch nicht, also
ja, einerseits,
die Polizeien sind ja jetzt nicht unverdächtig, das ist ja auch so ein Problem.
Ja, das haben wir in Folge 5 sehr schön rausgearbeitet mit Heike Kläffner, die sich zusammen mit Matthias Meissner, das Buch heißt Staatsgewalt, wie rechtsextreme Netzwerke unsere Sicherheitsbehörden unterwandern. Die haben sich genau das angeschaut, also da gibt es auch besorgniserregende Zustimmungen zu antidemokratischen und Anti-Migrations-Thesen und Aussagen in den Polizeien. Also die Polizeien sind, so hat Heike Kläffner ausgedrückt, verglichen mit dem, was die Mitte-Studie immer hervorbringen, ne, die ja schon beunruhigend genug sind, muss man auch mal sagen. Diese Autoritarismus-Studien aus Leipzig, die sogenannten Mitte-Studien, verglichen mit dem Durchschnitt der Bürger oder dem Durchschnitt, was dort rauskommt, sind die Menschen in der Polizei rechter oder haben rechtere Einstellungen. Ja.
autoritaristischer, sagen wir mal, oder? Ah, nee, die gucken tatsächlich, die machen so ein Rechts-Links-Spektrum auf, ne, in dieser Studie.
Also es gibt eine Studie, die heißt Megafo-Studie, die guckt genau, wie sind die Einstellungen in den Polizeien, und die fragen dann halt so Sachen ab, wie ist die Einstellung zu Geflüchteten, wie ist die Einstellung zu Migration generell, und die sind negativer als im Durchschnitt der Bevölkerung. Ja. Ja. Und klar, aber ich weiß jetzt nicht, ob man da die gesamte, und sagt Heike Kleffner, aber man muss jetzt nicht alle unter Generalverdacht stellen. Das viel größere Problem ist, wenn du mit der Bundespolizei in Thüringen einreitest, was passiert dann? Ist da ein Bürgerkrieg dort? Ja. Also, was sind das? Also, das ist eigentlich schon eine Eskalationsstufe, die will man nicht sehen. Mhm. Die will ich auch nicht sehen. Es ist nichts, was ich ausprobieren möchte. Also, funktioniert denn der Bundeszwang? Ja, möchte ich nicht wissen. Können wir bitte einfach am 1. September verhindern, dass es überhaupt jemals irgendwie so weit kommen muss? Das ist so ein bisschen.
Also, wenn ich mir die Prognosen angucke, scheint das aber was zu sein, was die Thüringerinnen und Thüringer unbedingt mal sehen wollen.
Ja, die Mehrheit auch nicht.
Naja.
Ja, na klar. BSW und AfD haben zusammen die Mehrheit inzwischen, ne? Ja.
Zumindest, ich glaube, das letzte, was ich gesehen habe, waren, glaube ich, 49 oder 51%.
Die Wahlumfragen, das ist immer
positiv. Ja, ja, klar, aber.
Aber ja, es sieht nicht gut aus. Ich habe auch nichts Positives aus dieser Recherche mitgebracht. Ich dachte so, es gibt bestimmt total gute Schutzmechanismen in der Thüringer Verfassung, in der deutschen Verfassung. Es kann ja nicht sein, dass so ein Bundesland einfach autokratisch wird. Das kann doch nicht passieren. Mhm. Und die schlechte Nachricht ist, das kann schon passieren. Und auch wenn die dann vielleicht nur 5 Jahre, also in Thüringen wird alle 5 Jahre gewählt, wenn die dann auch vielleicht nur 5 Jahre an der Macht sind und dann in diesen 5 Jahren alle in Thüringen merken, oh, das ist irgendwie auch nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Diese Hoffnung gibt's ja, diese naive Hoffnung bei manchen Leuten. Ja, lass die mal machen und dann werden sie sich schon entzaubern, so, ne?
Nee, werden das Gegenteil tun, denke ich. Ich denke, die werden für den Fall, dass sie irgendwie in einem Bundesland mal eine Regierung stellen sollten, werden die sich die ersten 5 Jahre extrem bedeckt halten und kaum was machen von dem, was du da gerade so beschrieben hast. Einfach nur, um den Beweis anzutreten, dass sie ja gar nicht so schlimm sind. Das wird ausstrahlen auf andere Bundesländer, wird sie in anderen Bundesländern wählbar machen. Und wenn sie dann eine größere, eine breitere Machtbasis haben, nicht nur in einem, sondern vielleicht in 3, 4, 5 Bundesländern und vielleicht sogar noch mehr Leute im Deutschen Bundestag sitzen haben, dann werden sie auf die Kacke hauen. Das wird jetzt, selbst wenn die jetzt Thüringen übernehmen sollten, wird das, da bin ich fest von überzeugt, nicht so schlimm werden, wie wir uns das vorstellen, sondern die werden schön den Ball flach halten, um so auszusehen, als wären sie auch bloß die CDU.
Also das heben die sich nicht auf. Das glaube ich nicht.
Meinst du, die sind zu ungestüm? Meinst du, die sind zu ungeduldig?
Ich glaube, sie werden tun, was geht. Das ist auch das, was eigentlich diese ganzen rechten oder autoritären Parteien in anderen Ländern immer gemacht haben. Sie machen, was geht.
Ja, aber die anderen Länder sind keine föderalen Staaten gewesen.
Das stimmt.
Wo du einfach, du brauchst eine kritische Masse, und 2 Millionen Thüringer sind keine kritische Masse.
Ja, aber das Problem ist, glaube ich, in Thüringen vielmehr, dass diese Politik ja, sie wird ja begrüßt. Es wird ja begrüßt, etwas gegen die ganzen Migranten zu tun. Es wird ja begrüßt, den Medien mal zu zeigen, wo die Hake hängt und so. Also das wird ja alles begrüßt.
Ja klar, du kannst ja so kleine Sachen werden sie natürlich, sie werden jetzt nicht gar nichts machen. So Kleinkram werden sie schon tun. Also irgendwo Gelder umleiten, irgendwie in die Lehrpläne ein bisschen eingreifen. Aber das alles so wohl dosiert und auf so einem niedrigen Niveau, dass das vielleicht eine Meldung in der überregionalen Presse gibt, aber glaube ich keinen Aufschrei der Empörung durch die gesamte Republik.
Also
kann gut sein, dass sie die Geduld nicht haben. Das könnte durchaus sein, weil das sind ja ganz, ganz, ganz kleine Manneken, die da unterwegs sind. Von daher könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass denen irgendwann der Kragen platzt und sie es nicht schaffen, sich zusammenzureißen. Aber
also ich habe jetzt keines der Szenarien, die wir besprochen haben, halte ich für unwahrscheinlich, dass sie es wirklich dann probieren. Wenigstens, wenn sie wirklich an die Macht kämen.
Ich will allerdings auch gar nicht rausfinden, ob ich Recht oder Unrecht hatte.
Weil es ihnen halt nützt und in die Hände spielt und nur dazu beiträgt, dass sie ihre eigene Macht weiter ausbauen und erhalten können. Und ich glaube, das ist das oberste Ziel. Aber genau, wir wollen es nicht rausfinden. Deswegen, ich hoffe einfach, dass in den nächsten, wie lange haben wir denn jetzt noch, eine gute Woche? Ja, dass nochmal irgendwie Leute mobilisiert werden können, die vielleicht sonst nicht wählen, oder Leute, die arglos denken, ich zeig's denen da oben mal.
Ich bin ja weiß, genau.
Ja, dass die noch mal ein bisschen mehr darüber nachdenken, was das tatsächlich bedeutet. Das fände ich. Aber ja, aktuell habe ich auch wenig Hoffnung. Es ist schon sehr deprimierend mit Thüringen, leider. Und Link zum Podcast gibt es natürlich in den Shownotes.
Das Öko-Institut, das ist so ein privates Umweltforschungsinstitut, Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung, noch ein paar andere, haben eine Studie veröffentlicht mit dem Namen Quantifizierung der Treibhausgaswirkung von staatlichen Begünstigungen in Deutschland. Mit anderen Worten, wie viel CO2 entsteht, weil wir bestimmte Sektoren, bestimmte Bereiche subventionieren. Dazu haben sie sich genommen den 28. Subventionsbericht der Bundesregierung, der ist von 2021. Noch ein paar andere Subventionen, die da nicht drinstehen. Solche Lächerlichkeiten wie die Entfernungspauschale, Dieselsteuervergünstigung, Wiedervernässung von Mooren, Waldaufbau und solche Sachen. Das haben sie hergenommen, haben jede einzelne Subvention verglichen mit einem, Achtung, hypothetischen, kontrafaktischen Szenario. Und in dem haben sie jeweils angenommen, dass es die Subvention nicht gibt, alle anderen Faktoren aber unverändert bleiben. Ist natürlich schwierig, ne? Ist halt ja. Modellhaft, ne? Also ja, wenn du dann, ne? Also
ich verstehe den Punkt.
Institutionenökonomie funktioniert dann nicht. Aber ja, also so haben sie es gerechnet. So. Sie haben nicht alle Subventionen quantifizieren können. Wo sie es konnten, haben sie bei mehr als einem Viertel der Subventionen eine emissionssteigernde Wirkung festgestellt. Bei ungefähr der Hälfte, bei 45% der Subventionen, emissionsmindernde oder klimafreundliche Wirkungen.
Immerhin.
Top 3 Maßnahmen der klimafreundlichen Subventionen. Bundesförderung für effiziente Gebäude. Ranking ist das absteigend. Bundesförderung für Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft. Investition zur Dekarbonisierung der Industrie. Und der erste, also Platz 6 ist der erste, den wir so unmittelbar im Alltag mitbekommen. Zuschüsse zum Kauf elektrisch betriebener Fahrzeuge.
Ich dachte, das bringt gar nicht so viel. Siehst du?
Klimaschädlich. Platz 1, Energiesteuerbegünstigung für Unternehmen. Platz 2, Energiesteuervergünstigung für Dieselkraftstoff. Platz 2. Platz 3, Stromsteuerbegünstigung für Unternehmen. Spannend sind die Plätze 4 bis 7. Platz 4 ist Privilegierung von Sondervertragskunden bei der Konzessionsabgabe für Strom. Ganz so spannend. Aber 5 jetzt, 5 wird spannend. Mehrwertsteuerermäßigung auf tierische Produkte. Platz 5 der klimaschädlichen Subventionen.
Krass.
Platz 6 der klimaschädlichen Subvention, die Entfernungspauschale, also eins meiner Lieblingsthemen seit über 20 Jahren. Auf Platz 7 die pauschale Besteuerung privat genutzter Dienstwagen. Das ist dieses Dienstwagenprivileg, von dem, glaube ich, Christian Lindner irgendwann mal gesagt hat, dass es das gar nicht gibt. Es geht ja um Geld, ne? Ja. Wir geben jährlich 7,4 Milliarden Euro aus, um bis 2030 gute 160 Millionen Tonnen CO2 verbilligt zu erzeugen. Gleichzeitig, auf der anderen Seite, geben wir 6,7 Milliarden aus, jährlich, um bis 2030 gut 250 Millionen Tonnen CO2 einzusparen.
Jetzt habe ich nicht gut mitgerechnet, weil
jetzt hast du nicht
so
gut mitgerechnet. Wir geben,
also
wir geben,
was ist das Netto?
Gut, saldiert habe ich jetzt nicht, verdammte Axt.
Aber das ist
das also wenn wir alle Subventionen nehmen, die wir da haben, was sind denn das? 250 minus 160 sind
90.
Das heißt, wir haben eine Reduktion von 90 Millionen Tonnen CO2 bis 2030 durch sämtliche Subventionen, die wir ausgeben. Das sind 14,5 Milliarden Euro.
Das heißt, aber ja auch, also das finde ich zum Beispiel dann schwierig, dass man sagt, okay, wir subventionieren klimafreundliche, was auch immer, ne? Technologien und Strom und machen es aber gleichzeitig kaputt, dass wir auch klimaunfreundliche subventionieren.
Die wir ja schon haben, was ja so ein bisschen das Problem ist, ne? Also sowas wie die Entfernungspauschale, sowas wie das Dieselprivileg, Dienstwagenprivileg, das ist ja alles schon da. Und das ist halt auch, also man könnte da jetzt so politische Forderungen daraus ableiten, ne? Ist halt schwierig, weil du nicht weißt, wenn du sagst, okay, wir streichen jetzt diese Dieselsteuerbegünstigung, du weißt ja nicht, ob dann weniger gefahren wird, nur weil der Diesel teurer wird. Kann das sein, dass die Leute einfach sagen, ja, shit.
Aber dann habe ich es wenigstens nicht noch.
Dann haben es wenigstens nicht alle bezahlen müssen.
Eben, da hat es nicht.
Was du aber machen kannst, du kannst haushaltspolitische Forderungen daraus ableiten. Ne? Ja. Also wenn du sagst, Klimaschutz ist die wichtigste oder eine der wichtigsten Aufgaben der Politik, des Staates, der Zukunft, ne, dann kannst du halt sagen, okay, dann streichen wir jetzt sämtliche emissionssteigenden Subventionen und dann soll der Markt das mal regeln.
Ja. Ne? Oder wer, ne, also wie in Dänemark, also ich finde das ja ganz schön, der Rico Grimm hatte einen wunderschönen Text darüber geschrieben, warum in Dänemark einfach mal die Dieselsubventionen für die Landwirtschaft abgeschafft worden sind in der Politik, ohne dass die Bauern mit den Mistgabeln vom Parlament standen. Und die sind natürlich nicht von heute auf morgen abgeschafft worden, sondern es gibt Übergangszeiten, es gibt Regelungen, die es auch wirklich attraktiv machen für die Landwirte, da umzustellen. Also es ist auf eine Art und Weise geregelt, dass sozusagen deren Existenz nicht gefährdet ist. Mhm. Ich glaube, das ist ja schon mal was, wo man sagen kann, ja, egal was wir machen, wir sollten vielleicht
hattest
gucken.
Hattest du den Eindruck, dass jetzt bei diesen Subventionen, wo die Bauernaufstand hier war in Berlin, dass da deren Existenz gefährdet war?
Da ist ja das Problem, dass wir alle über einen Kamm scheren, die kleinen Höfe wie die großen Industriellen. Ja. Und die großen Industriellen sind natürlich nicht in ihrer Existenz gefährdet. Wie es mit den Kleinen ist, ist nochmal eine ganz andere Frage. Und die Großen benutzen die Kleinen als Argument. Ja. Ne?
Das Problem ist halt, und das ist halt immer das Problem, es gibt halt Leute, die sagen, das Klimaschutz, Umweltschutz ist das Wichtigste, da müssen wir den Rest der Politik dran ausrichten. Die anderen sagen aber, die Wirtschaft ist das Wichtigste. Ne, weil es gibt Leute, die halten die Wirtschaft für das Wichtigste. Es gibt Leute, die kriegen entsprechende Präsentkörbe.
Aber warum muss
man sich dann entscheiden? Und wenn du zu diesen Leuten gehörst, dann kannst du auf Basis dieser Daten vom Öko-Institut jetzt, kannst du einfach sagen, ey, ich mache einfach gar nichts.
Ja, ja.
Weil CO2-mindernde Subventionen sind halt auch ein Geschäftsmodell. Und das macht so schwierig, mit solchen Leuten wie den Ferengi zum Beispiel zu verhandeln. Die wissen ganz genau, dass mindernde Subventionen wichtig sind für Klimaschutz. Die wissen, glaube ich, auch ganz genau, dass Klimaschutz eigentlich das wichtigste Ding ist. Die wissen aber auch ganz genau, dass es dir wichtig ist. Und darum können die einfach mal rumbocken, alles blockieren und dann irgendwann so tun, als hätten sie so deine Subventionen so kompromissartig zugestimmt. Ja, jetzt haben wir uns geeinigt. Dann kommt da jetzt auch doch da eine Förderung. Okay, dann machen wir das mal. Obwohl sie eigentlich auch wieder nur dafür gesorgt haben, dass noch ein bisschen mehr Staatsknete in private Taschen geleitet wird. Mm. Ja, und das weiß jeder. Du weißt das, die wissen das, die wissen, dass du das weißt, du weißt, dass die das wissen. Aber weil Politik immer auch Theater ist, spielst du mit.
Ich versuche nicht mitzuspielen, aber ja.
Ja gut, aber guck mal, wenn der Habeck wollte, könnte der dem Lindner diese intellektuellen Unredlichkeiten der letzten 3 Jahre einfach wild um die Ohren hauen.
Ja, aber will er ja nicht. Und das verstehe ich auch, weil die Alternative aktuell ist eben eine CDU-Regierung und das will ich auch nicht. Also du hast jetzt gerade die Wahl zwischen Scheiße und Scheiße.
Naja, es ist halt auch wieder die Frage, ne? Also es war halt die SPD, also es waren die Sozialisten. Es waren unsere Sozialisten, die Dumpinglöhne und Hartz IV und sowas hier durchgesetzt haben. Ja, klar. Es waren die Rechten, die Konservativen, Christdemokraten, weil CDUler wollen ja nicht konservativ genannt werden, ist auch mal ganz lustig. Die haben die Atomkraftwerke abgeschaltet. Und auch so eine Bleppos wie der Merz und der Lindemann und wie sie alle heißen, ja, die werden sich der physikalischen Realität auch nicht entziehen können. Und ich würde mich nicht wundern, dass wenn wir tatsächlich eine CDU-geführte Regierung bekommen sollten in Zukunft, dass die noch viel krasser Klimaschutz machen, als wir es uns heute eigentlich wünschen würden.
Ja.
Aber das würde mich nicht wundern.
Ich glaube eher nicht. Und das liegt einfach an der Erfahrung der Vergangenheit. Ich finde es sehr gut, hat Paul Ronsheimer das zusammengefasst diese Woche. Ich habe gestaunt, aber man darf auch noch staunen. Der geschrieben hat, die CDU hat von 2005 bis 2021 durchgehend regiert, tut jetzt aber so, als habe sie mit allem, was passiert ist, nichts zu tun.
Das hat Ronsheimer aber schnell gemerkt.
Ja, ja.
Alle anderen sagen das seit 3 Jahren schon.
Ja, ich weiß. Aber er sagt halt auch, was ihm am meisten Sorgen macht, ist die Frage, was kommt danach? Die größte Gefahr für Deutschland wäre, seiner Meinung nach dem Scheitern der Ampel wieder eine große Koalition zu bekommen. Und das finde ich tatsächlich auch. Und darum macht der Habeck mit. Das ist der einzige Grund. Natürlich macht einen das erpressbar.
Hey. Es ist gerade total unangenehm, Ronsheimer hier in der Sendung zu erwähnen. Bildmitarbeiter. Ja komm, ey, ist die Bild jetzt eine seriöse Quelle? Nur weil da ein Typ arbeitet, der nur halb so unseriös ist?
Genau, ich habe ja auch nur Ronsheimer zitiert. Du hast ja, aber das jetzt ist ja, das die ist Bild ja der hier Trick, reingebracht.
Das ist der Trick der Bild-Zeitung. Und Ronsheimer ist die Bild-Zeitung. Nee. Der ist keine Insel. Der ist stellvertretender Chefredakteur der Bild-Zeitung.
Ja, okay. Dann, aber ich finde es eigentlich total interessant, dass also auch dieser Typ, alle können das ja klar benennen, alle sehen das gerade gleich. Und das finde ich einfach so interessant.
Selbst der Ronsheimer, ja.
Und ich wollte eigentlich mit ihm auch nur erklären, warum Habeck mitmacht. Weil ich sehe das ganz genauso. Die Alternative ist sowas wie eine große Koalition und oder halt schwarz-gelb, falls es dafür reicht, falls ich es nicht glaube.
Schwarz wird doch schwarz-grün. Also die SPD ist doch tot. Oder? Was haben die für Prognosen im Bund?
Keine Ahnung, da habe ich jetzt auch nicht.
Ich gucke gerade mal. 16.
Ja. Also CDU hat 30 oder so.
34.
Ja, reicht doch.
Grüne 11,5.
Ja. Wir meinen die natürlich mit der SPD.
Ich würde jetzt, ja gut, auf Basis dieser Prognosen, aber ich würde mal vermuten, dass wenn die Grünen nochmal ordentlich mobilisieren würden, wenn die Grünen ordentlichen Wahlkampf machen würden, würden die SPD überholen. Weil womit will die SPD denn jetzt noch Wahlkämpfen gehen? Was will die SPD uns denn jetzt noch versprechen? Klimakanzler? Friedenskanzler? Was der, da ist die SPD ist...
Es reicht ja schon, dass aus Russland keine Kampagne gegen die SPD geführt wird im Wahlkampf. Entschuldigung.
Fair enough.
Ja. Es war jetzt eine Verschwörungstheorie. Ja. Also es gab keine Fake News gegen die SPD. Das ist keine Verschwörungstheorie, das ist Empirie. Aber ob das aus Russland kam oder nicht, weiß ich natürlich nicht.
Naja, ich weiß es auch nicht, aber watschelt halt auch wie eine Ente, ne?
Ja. Du, wir müssen noch in Sudan gucken.
Müssen wir das?
Wenigstens kurz. Ich habe es letzte Woche versprochen. Und ich finde es auch wichtig, weil ich da einfach seit letztem Jahr die Lage dermaßen eskaliert, dass man von Völkermord auch sprechen muss. Es gibt einen Wikipedia-Eintrag dazu auch zum Völkermord in Darfur vor allem, insbesondere in Darfur. Dort hungern Millionen Menschen. Die UN warnen, dass 2,5 Millionen Menschen in den kommenden Wochen an Hunger sterben könnten. Und es gab ja eben dieses Treffen in Genf letzte Woche, hatte ich kurz angedeutet, wo darüber verhandelt werden sollte eigentlich, ob man irgendwie eine Waffenruhe schafft. Das wurde nicht erreicht, unter anderem auch, weil da die Vereinigten Arabischen Emirate vor Ort waren. Die unterstützen seit langem die eine der Kriegsparteien, die RSF. Das ist diese Miliz, kann man sagen, oder ging aus einer früheren Miliz mal hervor, die gegen die sudanesische Armee kämpft. Das sind die beiden Kriegsparteien. Und die sudanesische Armee hat gesagt, nö, wenn die Vereinigten Arabischen Emirate da sind, dann wollen wir nicht mitreden. Was eigentlich Quatsch ist, weil ich finde es eigentlich gut, wenn du hast so einen Krieg und die Kriegsparteien werden unterstützt von zum Beispiel den Vereinigten Arabischen Emiraten oder auch von Ägypten, spielt da eine große Rolle. Dann müssen natürlich auch die Unterstützer dieses Krieges mit an den Verhandlungstisch, weil ja vielleicht eine Lösung sein könnte, dass die sagen, okay, wir unterstützen den Krieg nicht mehr. Egal. Es war eigentlich eine ganz gute Idee. Hat nicht geklappt. Jetzt geht's weiter. Es gibt weitere Gespräche, diesmal in Ägypten. Das haben auch die USA organisiert. Ob die was bringen, mal gucken. Ich fand aber sehr interessant ein Interview von einem Sudan-Experten, Gerrit Kurz heißt der, von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Sehr, sehr wichtig und interessant. Im Standard war das, also im österreichischen Standard. Da hat er nämlich auch nochmal die Rolle der Vereinigten Arabischen Emirate sehr kritisch in den Blick genommen, in dieser ganzen Region, weil die mischen da in so manchen Konflikten mit, profitieren gleichzeitig sehr stark davon. Also zum Beispiel wird das Gold aus Sudan in den Vereinigten Arabischen Emiraten gewaschen, aber nicht nur das Gold aus Sudan, sondern auch aus Mali und anderen Ländern. Das heißt, die profitieren ganz gut davon, das nennt sich Konfliktgoldhandel. Und eigentlich war das offenbar auch schon mal auf dem außenpolitischen Schirm der EU und der USA. Aber inzwischen verfolgt man das nicht mehr so richtig weiter, was die da eigentlich machen. Und der Gerrit Kurz sagt dazu in dem Interview, man verlässt sich darauf, dass die Emirate sich bei der Überwachung selbst überwachen. Die VAE, also die Vereinigten Arabischen Emirate, waren einmal auf der grauen Liste der Financial Action Task Force, einem internationalen Gremium zur Bekämpfung illegaler Geldströme, wurden dann aber wieder runtergenommen, weil sie behaupteten, ausreichend Maßnahmen getroffen zu haben.
Ja, das ist ja super. Das ist ja genauso wie organisierte Kriminalität und Geldwäsche in Deutschland. Also
hat halt keiner überprüft so. Und
super.
Am Beispiel Sudan sieht man jetzt, ah ja, haben sie gar nicht, ne? Also da geht das fröhlich weiter. Und warum das so ist, und da kann man nicht anders, also ich kann da nicht anders, als wirklich sehr sarkastisch zu werden und zynisch zu werden, ist, sagt er auch, es geht halt um Afrika. Es geht halt einfach nur um Afrika. Und ja. Gerrit Kurz drückt es so aus, es ist ein Problem, dass die afrikanischen Konflikte häufig nicht so hoch auf der Agenda von bilateralen Gesprächen westlicher Länder mit der VAE rangieren. Anders als etwa der Nahostkonflikt. So. Und das finde ich halt auch nochmal, wenn man das so nebeneinander hält, was da gerade passiert in Sudan. Wie gesagt, Genozid an der schwarzen Bevölkerung der Masalit durch die RSF. Das Ganze begann schon letztes Jahr. Den Wikipedia-Artikel verlinke ich einfach. Die RSF stammt von der arabischen Miliz ab. Und deswegen glaube ich, ist es auch so, dass so die Leute, die von dem Nahostkonflikt total obsessed sind oder besessen sind, da sich immer zu äußern zu müssen, jeden Tag im Internet, wie schlimm das alles ist und Genozid und dies und das. Die gleichen Leute sagen ja zu Sudan gar nichts. Ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass es vielleicht auch daran liegen könnte, dass eben da die Täter arabisch sind. So.
Ja, und die Opfer keine Juden oder überhaupt keine Juden drin vorkommen. Ich glaube ja, dass da viel mehr unterschwelliger Antisemitismus vorhanden ist bei den Leuten, als sie selbst merken und als man auch als Außenstehender merkt.
Ja.
Das, ja. Diese Israel-Fixierung, die ist schon beeindruckend.
Hier sind halt die Araber aus Dubai. Ne? Dubai hat man ja vielleicht auch irgendwie so ein positives Bild von wegen der ganzen Influencer, die in Dubai leben.
Ja, und weil man selber gerne keine Steuern zahlen würde.
Und also es deprimiert mich sehr. Die einzig gute kurze Meldung dieser Woche war, dass der erste Lebensmittelkonvoi seit langem Darfur erreicht hätte. Wurde aber leider auch schon wieder sehr schnell von schlechten Nachrichten eingeholt. Diese Nachrichten nämlich, die kommen irgendwie, die Hilfsorganisationen kommen schlecht durch. Das Rote Kreuz beklagt sich eben, dass sie keinen guten Zugang zu den Millionen Menschen haben, die da jetzt gerade dringend, dringend, dringend auf Hilfe warten. Ja, aber Schluss Sudan. Es ist einfach sehr deprimierend, dahin zu schauen. Vielleicht auch deswegen schaut keiner dahin.
Ich habe ja eine neue Theorie entwickelt. Und zwar ist das die Antwort auf die Frage, warum alle immer bekloppter werden.
Ja.
Und da gibt es eine frische kleine Studie der University of New Mexico. Ist noch nicht begutachtet, also ein sogenanntes Preprint.
Hm. Ja.
Die haben 50 Proben aus 2 Jahren genommen, Gewebeproben aus Verstorbenen aus den Jahren 2016 und 2024 und haben diese Proben auf Mikroplastik untersucht. Und Mikroplastik sind Plastikpartikel, die kleiner als 5 mm sind.
Ja.
Und haben gesehen, dass die Lebern, die Nieren und die Gehirne Mikroplastik enthalten, die Gehirnproben aber im Schnitt 10 bis 20 Mal mehr Mikroplastik enthalten als die anderen Organe. Ja, wir haben einfach Plastik in unserem Gehirn. Warum wären wir mal bescheuerter? So sieht es nämlich aus.
Das ist auf jeden Fall eine Theorie, die vieles erklären würde.
Ja, widerleg die doch mal.
Nee, das mache ich nicht. Stattdessen holen wir mal die Scham ins Gespräch. Ich hatte ja letzte Woche ganz kurz über die Mpox gesprochen, aber nur in Bezug auf Europa, weil der Hersteller des Impfstoffes gegen die Pockenvariante angekündigt hatte, eine Zulassung auch für Kinder und Jugendliche in Europa erwirken zu wollen. Worüber wir gar nicht gesprochen haben, war die Lage in den betroffenen Ländern auf dem afrikanischen Kontinent und was man eigentlich tun kann. Und deswegen schauen wir diese Woche mit der Scham nochmal dahin. Hallo Scham.
Hi Kada. Ja, da sieht es auf jeden Fall nochmal dringlicher aus, denn seit Jahresbeginn gibt es schon 14.000 bestätigte Fälle und allein in der Demokratischen Republik Kongo sind auch schon 450 Menschen daran gestorben. Bei einer Pressekonferenz meinte der Jean Casser, das ist der Chef der Africa CDC, schützt euch und eure Liebsten. Protect yourselves and protect your loved ones. Und die Pressekonferenz klingt unglaublich serious, ja. Auch die Weltgesundheitsorganisation hat ja auch am Mittwoch den weltweiten Gesundheitsnotstand ausgerufen. Das ist die höchste Alarmstufe, die es gibt. Schon mal zwischen 2022, also zwischen Mai 2022 und Juli letzten Jahres, wurde Mpox auch als Notlage eingestuft. Aber damals hat Afrika tatsächlich nicht den nötigen Support bekommen. Das sagt auch die Africa CDC. Für alle, die diesen Virus vielleicht nicht kennen, der ist schon seit längerem bekannt. Der erste menschliche Fall war eben 1970 auch genau dort in Kongo, in der DRC. Und früher galt die Krankheit noch so als seltene Krankheit, über die man eigentlich nicht so oft gesprochen hat. Aber eben seit 2022 gab es dann diesen globalen Ausbruch beziehungsweise diesen internationalen Ausbruch. Und seitdem hat sich die Mpox weltweit verbreitet. Und besonders jetzt ist es nochmal gefährlicher geworden, weil es gibt jetzt eine neue Variante, die sich ja nicht nur über sexuellen Kontakt ausbreitet, darüber genau reden ja gerade sehr viele, sondern auch eben durch Haut-zu-Haut-Kontakt. Also das heißt, wenn man jetzt jemanden die Hand geben sollte und der hat Läsionen dort, muss man sich nicht, aber kann man sich anstecken. Und die Lage ist jetzt so, es gibt antivirale Medikamente, die helfen. Und wenn man jetzt präventiv daran gehen würde, auch einen Impfstoff, aber eben nicht genug davon. Wir kennen die Geschichte jetzt schon seit mehreren Jahren. Es gibt einfach nicht genug Impfstoff dafür. Wir wissen schon einiges über Mpox, aber wie gesagt, es ist eine neue Variante. Es gibt immer noch viele offene Fragen, besonders jetzt auch bei dieser neuen Variante, die einige Mutationen zeigt, die man auch ein bisschen schwer erkennen kann mit dem bisherigen Verfahren. Und es ist nicht nur in der DRC gerade bekannt, die Fälle, sondern auch in Uganda und in Kenia gibt es inzwischen auch erste Fälle und die Leute dort sind auch ziemlich besorgt. Die BBC hatte in dem Podcast Africa Daily eine kleine Straßenumfrage gemacht und viele wünschen sich mehr Informationen, ähnlich wie eben bei Ebola oder Covid, also so, dass es nochmal viel ernster genommen wird. Einige tragen sogar wieder Masken. Und jetzt geht halt auch die globale Diskussion darum, so was machen wir jetzt damit, dass wir wissen, so Mpox verbreitet sich gerade so stark wie noch nie in diesen afrikanischen Ländern aus, also vor allem in DRC. Also man sagt auch, es gäbe mehr Fälle auf dem afrikanischen Kontinent als global. Und die Africa CDC sagt auf jeden Fall, dass es nicht die Lösung sein sollte oder sein kann, die Grenzen zu schließen. Also dass es auch gar keinen Grund dafür gäbe. Denn das sei jetzt nicht sozusagen die längerfristige Lösung. Sie haben momentan ungefähr um die 200.000 Impfdosen. Wer weiß, wie viele Menschen dort leben, weiß, dass auch das eine unglaublich geringe Anzahl von Impfdosen sind. Sie brauchen aber eigentlich 10 Millionen, das sagte eben Jean Kaseya von der Africa CDC. Und vor allem brauchen sie einen langfristigen Plan, weil viele afrikanische Länder gerade auch mit mehreren Krankheitsausbrüchen gleichzeitig zu kämpfen haben. Zum Beispiel eben auch mit Masern, die zum Beispiel durch die Covid-Lockdowns wieder häufiger geworden sind, weil viele Kinder damals nicht geimpft wurden. Und da meinte eben auch der Africa CDC, Head, don't punish Africa, bitte bestraft Afrika nicht. Keine Travel Bans, also keine Reiseeinschränkungen hier. Wir brauchen eure Solidarität und wir brauchen vor allem Support. Dieser Impfstoff ist einfach sehr, sehr teuer. Es gibt auch Gespräche mit dem Impfstoffhersteller Bavarian Nordic, um die Produktion lokal in Afrika eben auch zu ermöglichen und die Preise zu senken. Das Unternehmen hat versprochen, dieses Jahr 2 Millionen Dosen zu liefern, aber nur, wenn sie sich sofort auf Mpox konzentrieren können und andere Impfstoffe zurückstellen. Und ja, und seitdem es ja jetzt in Europa auch schon erste Fälle gibt, also wie zum Beispiel in Schweden, hat ja auch die STIKO die Impfung für Risikogruppen, besonders für Männer, die Sex mit Männern haben, empfohlen. Und in Berlin, das habe ich mir so angeschaut, weil ich ja auch nächstes Jahr nach Afrika reisen werde, da ist das Ganze noch ziemlich kompliziert. Man muss sich ein Rezept beim Arzt holen, den Impfstoff selbst kaufen und das ist auch nicht ganz billig, ja, das kostet um die 200 €, und sich dann impfen lassen. Und danach kann man versuchen, das Geld von der Krankenkasse zurückzubekommen. Good luck. Das liegt dieses ganze komplexe Ding liegt gerade daran, dass es keine Impfvereinbarung zwischen der Kassenärztlichen Vereinigung und den Krankenkassen gibt. Die gab es tatsächlich. Bis Ende 2023 hat das Land Berlin die Impfkosten übernommen, aber jetzt muss das wieder über die Krankenkassen laufen. Genau, good luck erstmal damit. Das sind irgendwie auch unsere ersten First World Problems hier auch. Also wir haben diesen Weg, die Menschen in den betroffenen Ländern, in direkt betroffenen Ländern erstmal noch nicht. Ja, das ist erstmal der Stand.
Vielleicht habe ich es überhört, Aber wie stecken sich die Leute an?
Man geht inzwischen wirklich davon aus, dass es auch überhaupt Kontakt passieren kann, wenn du eine Verletzung zum Beispiel, eine kleine Verletzung hast in der Hand oder so.
Weil ich jetzt gerade gehört, die Vögel ja jetzt nicht alle miteinander knutschen
Den ganzen Tag. Diese neue Variante scheint ansteckender zu sein, aber es gab auch schon Gerüchte, dass es jetzt auch über die Luft verbreitet wird. Das hatte, glaube ich, auch jemand in die Kommentare zur letzten Sendung gepostet oder irgendwo ins Internet, weiß ich nicht mehr. Aber das sind bisher nur Gerüchte. Also es ist noch nicht bestätigt. Mhm. Man weiß halt einfach tatsächlich noch nicht so viel über diese neue Variante. Hast du noch was?
Nee.
Du bist durch, dann kommen wir zur guten Nachricht. Die gute Nachricht kommt aus Sachsen. Wir machen hier Themensendung Ostdeutschland diese Woche und es geht um diesen Werbespot.
Nachrichten, Dresden. Die neue sächsische Regierung ist am Vormittag vereidigt worden.
Ernsten? Der AfD haben sie vereidigt. Die Faschisten sind wieder an der Macht.
Schöne wieder? Müssen wir da was machen?
Na klar. Ich geh sofort die Knarren aus dem Keller holen.
Nicht machst du mit deinen Beine!
Aber...
Hase, du bleibst hier!
Geht das wieder los mit den Nazis? Ach, da ist doch schon einer. Hey! Hast du auch AfD gewählt? Da nickt der! Um Gott, nach hinne! Hier ist einer! Du Knusperkopf! Diesmal schießt mir zuerst!
Wo ist er? Wo ist er? Hatsch!
Wie? Viel Stücke Scheißen nicht gekriegt.
So was verlernst du nicht!
Ach, guck mal, da ist doch der Kleine von Trieben!
So ein lieber Junge!
Na, der wählt seit Jahren AfD!
Schade!
Oh nee, da kommen noch mehr! Los, schieß, schieß! Oh, die können ihre Pfeffis mal schön unter hohen Handhelme schleppen.
Kennst du die alle?
Nee, aber bei 50% wird's schon richtig treffen, ne?
Nö!
Bevor es zu spät ist, wählen Sie die Partei.
Ja.
Ich hab die ganze Zeit gedacht, wo soll das denn jetzt noch hinführen?
Okay. Es ist ein Wahlwerbespot von Die Partei.
Ja.
Zur Landtagswahl in Sachsen. Ja, das muss man nicht mögen so. Also mein Humor ist es auch nicht, aber es ist halt Satire. Und das hat der MDR nicht verstanden. Der MDR hat sich geweigert, diesen Wahlwerbespot zu spielen im Landtagswahlkampf. Die sind ja verpflichtet, Wahlwerbespots der Parteien zu spielen, zu zeigen. Also das ist jetzt ein Radiowerbespot. Mhm. Und der MDR hat gesagt, nee, das ist Aufruf zur Gewalt, das machen wir nicht. Und ist deswegen dann auch vor das Verwaltungsgericht Leipzig gezogen, um genau das zu behaupten, zu sagen, das ist Gewalt.
Das finde ich aber schwierig.
Dann hat schon das Verwaltungsgericht Leipzig gesagt, nee, das ist ganz klar so überzeichnet und erkennbar Satire, das ist nicht strafbar, so, das müsst ihr spielen. Dann hat der MDR gesagt, nee, das ist Aufruf zur Gewalt. Wir gehen noch vor das Oberverwaltungsgericht in Sachsen und hat sich dann auch dort vor den Richtern belehren lassen müssen, dass das Satire ist und dass das nicht ernst gemeint ist und kein Aufruf zur Gewalt. Und das ist meine gute Nachricht heute. Oh. Der MDR zwar nicht, aber immerhin die Gerichte in Sachsen erkennen noch Satire. Auch wenn es nicht die lustigste Satire sein mag, aber sie erkennen Satire und können das unterscheiden von Aufruf zu Gewalt. Möchtest du dazu gar nichts sagen?
Nö.
Okay, dazu gibt's nichts zu sagen. Einen Limerick der Woche haben wir letzte Woche total vergessen hier auszurufen. Deswegen machen wir das gleich als erstes. Was nehmen wir denn diese Woche für ein Thema?
Mikroplastik.
Mikroplastik.
Sachsen ist ja sowieso viel zu viel Thema.
Aber könnte man wenigstens ein bisschen drauf dichten.
Drauf dreschen. Reime dreschen.
Mikroplastik findest du ein gutes Thema, ja?
Nee, überhaupt nicht. Aber dann halt Sachsen.
Dann halt
Sachsen. Haben wir noch nie Sachsen gemacht?
Ich kann mich nicht erinnern, dass wir schon mal Sachsen gemacht hätten.
Haben wir uns schon mal Sachsen vorgenommen?
Ich glaube nicht. Wir nehmen Sachsen. Und wir hatten trotzdem ein paar Limericks in den Kommentaren zur letzten Seite. Also unser Wochendämmungspoet Jens Ohrenblicke hat dann die Woche freigemacht, weil es eben kein Thema gab. Aber es gibt ein paar Menschen, die anscheinend inzwischen so gerne dichten, zum Beispiel Volki oder Melina, dass sie uns Limericks zum nicht vorhandenen Thema in die Kommentare der letzten Wochendämmerung geschrieben haben. Und das soll natürlich hier gewürdigt werden. Möchtest du anfangen?
Zum Beispiel, wie du sagst, Volki, wenn HörerInnen hier dichten, entstehen immer schöne Geschichten. Doch was ich mich frage, so ohne Vorgabe, wonach sollen sie sich dann richten?
Ja. In eine ähnliche Richtung geht auch der von Milena. Sie schreibt: Kadda, die kommt nicht aus Essen und Heugi stammt nicht aus Hessen. Ich bin nicht aus Mainz, Limerick-Thema gab's keins. Das kann man ja schon mal vergessen.
Curious, gab's diesmal kein Motto zum Dichten? Das geht so mal gar nicht mitnichten. Ich fühle mich verloren oder hab's an den Ohren. Wonach sollen wir beim Dichten uns richten?
Ja, ich glaube, inzwischen ist es so, dass ein kleiner Sport draus geworden ist in der Hörerschaft. Das finde ich irgendwie sehr rührend und schön. Das freut mich.
Rührend?
Ja, ich freue mich. Das ist schön. Dann kommt jetzt der Börsenticker. Der ist nicht so rührend, oder?
Nee.
Montag.
Gelungener Wochenstart an der Wall Street.
Dienstag.
Euphoriedämpfer vor Notenbankertreffen.
Mittwoch.
Zinswende? Na und?
Donnerstag.
Nervöse US-Anleger?
Freitag.
Kleine geldpolitische Signale reichen nicht aus.
So, was auch immer das wieder heißt. Und hier kommt der Faktencheck. Heute wieder mit Katharina Alexander. Hallo Katharina.
Hallo Katrin.
Was konntest du denn noch finden, was du gerne korrigieren würdest oder auch vielleicht ergänzen?
Ich habe nur ganz wenig heute dabei. Holger und du habt es eigentlich auch schon selber korrigiert in der Folge, aber ich wollte nur noch mal sagen, dass die AfD und das Bündnis Sarah Wagenknecht in Thüringen nach den aktuellen Umfragen so ganz kurz vor einer Mehrheit liegen. Also je nach Umfrage, hattest du ja auch gesagt, unterscheidet sich das ein bisschen, aber es sind so ungefähr 47-48%, die beiden zusammen erreichen könnten.
Wobei mir hinterher dann eingefallen ist, dass ja auch ganz viele Parteien gerade so aussehen, als könnten sie die 5%-Hürde nicht schaffen.
Genau, also davon hängt es natürlich ab. Schaffen die Grünen es rein? Kommt die SPD rein? Und wenn ja, mit wie viel Prozent? Und das würde das natürlich doll beeinflussen. Genau, also letztendlich wissen werden wir es erst am 1. September.
Genau.
Dann in diesem Text von Rico Grimm über Dänemark, da ging es nicht um die Abschaffung der Dieselsubventionen, sondern um die Einführung einer CO2-Steuer für die Landwirtschaft. Aber trotzdem ein sehr lesenswerter Text und irgendwie interessant, wie anders es in einem Land läuft, das ja so nah liegt eigentlich.
Ja.
Geografisch.
Ja, geografisch sehr nah, menschlich, da habe ich manchmal das Gefühl, sehr anders. Aber auch sehr klein. Vielleicht hilft das.
Das stimmt. Und das war's tatsächlich.
Das war's schon. Na, sowas. Gut, dann vielen, vielen Dank und ein schönes Wochenende für dich.
Danke gleichfalls.
Und damit sind wir auch am Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der Sendung möchten wir uns sehr herzlich bei allen bedanken, die diese Sendung überhaupt möglich machen. Das sind viele Hörerinnen und Hörer, die uns jeden Monat oder auch mal einmal im Jahr, je nachdem, wie es am besten passt, Geld auf das Konto überweisen oder aber auch bei Steady ein Abo abgeschlossen haben. Und dort gibt es die Ultras und den Fanclub. Und wer da dabei ist, deren Namen lesen wir jetzt vor.
Zins 1.
Heugi, wann kommt NSFW 100? Fragezeichen.
Guter Journalismus kostet Geld. Mit einem Abo bei der Wochendämmerung könnt ihr das unterstützen. Kanna und Holgi abonnieren nur die guten Quellen und fassen euch das Wichtigste daraus unterhaltsam zusammen. Win, win, win.
Martin Afanasyev.
Guido Baulich.
Wing Commander Lord Fleschards Verbotsliste zur Rettung der Welt. Ab sofort verboten ist es, bei militärischen Erfolgen der Ukraine das Eskalationsrisiko zu betonen.
Alexander Bonsack freut sich auf Fischkonserven in Lissabon und auf das Tejo-Ufer. Oder ist der Tejo? 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 Ich weiß ja nicht. Tejo!
Ich kann kein Portugiesisch.
Tejo. Selbst. Tejo.
Marc Bremer.
Oliver Delpy.
Oliver Delpys Verlobter, der ihn aus China heraus schrecklich vermisst.
Für mehr Hundesnacks der Maya-Fanclub.
Silke Dietz.
Der Monkey Dom Dominik Wagner.
Der Dösewicht.
Doppeldeckerfahrer.
Olaf und Fiete.
Erik Fröhlich.
Cecilia Maribel Gutierrez Sepulveda de Wagner.
David Hasenbeck.
Adrian Hauptmann.
Stefan Hafranek.
Katharina Höll.
Der Jan.
Arndt J. Kästner.
Alexander Klink.
Jule Krohn.
Heiko Linke.
Sabine Lorenz.
Müsli Müsli Miam Miam Miam.
Rufus Platus.
Nu sagen Chris und Moni.
Jörg Scheckis für mehr Flausch.
Joachim Urlas.
So, dann muss und so weiter.
Jens Viehweg.
Bernd und Froschi Wehmöller.
Andreas Werner.
Justus Wilhelm.
Und hier der Fanclub.
Aktuelles aus dem Fachblatt Postillon. Ich will dich zurück. Trump mit Gitarre und Blumenstrauß vor Bidens Fenster aufgetaucht.
Anja und Jan aus Bielefeld.
Janine Schöne.
Union zufrieden, Brandmauer nach Grün hält stabil.
Schnauzt die Europagegner an, wie Herr Rass den Hartmann. Mit der Völkermühle Europas aus des Teufels General von Karl Zuckmeier.
Jonas und Nathalie.
Lisa und Sebastian.
Maike Ahrensen.
Timo Altfelde.
Katrin Apel.
Matze aus Spandau.
Simon Axmann.
Dirk B.
Sebastian Banse.
Agathe Bauermann.
Johannes Bauermann.
Thomas Bauer.
Jan Beilicke.
Alice und Biele.
Peter Blachani.
Jan Blendeck.
Björn Borner.
Markus Boslett.
Klaus Breyer.
Daniel Bruckhaus.
Martin Buchka.
Lise grüßt die Katana.
Clemens Langhans und Christoph Henninger.
Christoph Henninger und Clemens Langhans.
Antonio Coimbra de la Coronia y Acevedo.
Gian Andrea Konzett.
Katrin Czernotzki.
Thomas D.
Eigentlich heiße ich Dana.
Daniela Stark dankt für den wöchentlichen Überblick.
Ich bin auch mal gespannt, ob Clemens Langhans und Christoph Henninger wieder nach Udonien kommen am Montag. Das ist mal sehr lustig. Der Winter, das himmlische Kind.
Alice Duchenne.
Cristiano del Tauscho.
Verkehrsminister, ein schwaches Verb. Einen Posten einnehmen und ihn schlechter ausfüllen als bis dato denkbar.
Felix, der immer noch einfach nur schlafen will.
Moster Techi freut sich diese Woche einfach mal so. Yippie, die Wochendämmerung ist wieder da. Endlich ergeben Haushaltsarbeit, Bodenwischen und Kloputzen wieder einen Sinn.
Roland Erk.
Claude Fankhauser.
Matthias Flader.
Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
Oliver Förster.
Der Fossibär.
Olli Frank.
Andreas Freund.
Mariana Friedrich.
Das eineckige Gesicht und so weiter.
Schrei deinen Scheiß und so weiter.
Vielen Dank für eure tolle Arbeit.
Martin Barfuß gähnt sich ins Wochenende.
Mareike Geib.
Alexandra Glück.
Der Gotti.
Jörn Arne Göttich und Maurice Kloß sagen Danke für die wöchentliche Bereicherung.
Daniel Griesel.
Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
Kati grüßt Joni.
F und H.
Annika H.
Simon Hägler.
Antje Hanuschka.
Andrea und Hans.
Silke Hartmann.
Der Alexander Hauser.
Jan Heck.
Hans Herbst.
Ralf Herbst.
Tobias Herbst.
Katharina Herbst und die Plüschmonster.
Miriam Jenny war das, ne? Ja.
Ich glaube.
Ja. Miriam Jenny und Stefan Herzog.
Michael Heine.
Nils und Hilke.
Hätte fast Maike gesagt. Naja. Benjamin Hupp.
Pia und Thomas in Hausenbach.
Das wärmste Jäckchen ist ein Konjäckchen.
Nils Israel.
Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
Hat Uhr um eine Uhr um und so weiter.
Tobias Johannes.
Annette K.
Tobi K.
Philipp Kaden.
Arne Kamola.
Was ist das Lieblingsessen von Piraten Kapern?
Kamikasi.
Tim Klausmeier.
Oliver Kleinert.
Christopher Kluwe.
Anna und Hagen, Knowles und Zalewski, wir sind keine Kanzlei.
Jessica Kogol.
Thomas Kohler.
Markus Krause.
Magali Kreuzfeld.
Thomas und Corina.
Oliver Kohlfink.
Fabian Lange.
Detmar Liesen.
Nico Linder.
Florian Link.
Samuel Lipke.
Mein Name ist Ipsum Lorem Ipsum.
René Ludwig.
Robert Manik.
Martin Meschke.
Wolfgang grüßt Mila.
Nevermind.
Johannes Möller.
Die Mulle.
Celine Neubig.
Frank Nitsche.
Agnes Nöll.
Thorsten W. Noll.
Jennifer und Norbert.
Bernd Nossen.
Ey, du Opferkathole.
Michael Ott.
Nils Planthold.
Josef Porter.
Sebastian Quapp.
Frau Rabe macht auf den internationalen Wave at the Surveillance Camera Day aufmerksam.
Axel Rasmussen.
Heike Rasmussen.
Florian Rempel.
Adrian Renner.
Norbert Renner.
Sabine Rebschläger.
Miriam Richter wieder Henker.
Marc Riese.
Anna Roth.
Sven Rudloff.
Roland S.
Der Schommi sagt Danke.
Jürgen Schäfer.
Danke und schöne Grüße.
Dirk Schumann.
Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung, genau wie...
Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da.
Christian Steffen.
Jan und Steffi.
Pommesstein.
Rotziegelstein.
Thomasstein.
Sabine Stern.
Suse und Martin Stöckert.
Larissa Struzina.
Günther Stück.
Claudia Taschow.
19.
Tela Totius Terre.
Somebody once told me the world is gonna roll me.
Moritz Timm.
Mr. Tipp.
Sebastian verweist auf Enno von Friedland und merkt an, über die generell schlechte Internetverbindung im Mittelalter liest man auch viel zu wenig in der Fachliteratur.
Das größte Problem in der Geschichte der Menschheit ist, dass die Leute, die die Wahrheit kennen, den Mund nicht aufmachen und diejenigen, die von nichts eine Ahnung haben, bekommt man einfach nicht zum Schweigen, sagt Dieter Hallervorden.
Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie
schlürfen Mocktails mit Priscilla und Gwyneth Molesworth und genießen nach Kräften den Sommer.
Menschenverachtende Untergrundmusik.
Martin Unterlechner.
Jan van Finkenreue.
Henning Feller.
Robert Ferst.
Audra Fischer.
Tim Weber.
Ingo Weiser.
Schon gewusst, Alkoholiker jeder Art und so weiter.
Martin Wittmann.
Mein Name ist Lose. Wird es günstiger, wenn ich gleich mehr nehme?
Tobias Wirth.
Sascha wünscht allen einen schönen Sommer. Witte.
Lucy sagt Danke für die Wochendämmerung, wünscht ein schönes Wochenende und streut mal wieder Werbung für den Lila Podcast ein.
Cindy und Timmy Wüst.
Uwe Zieling.
Und Martin Balaschk. Vielen herzlichen Dank.
Auch von mir vielen Dank.
Und das war die Wochendämmerung vom 23. August 2024. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
Tschüss.